Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich bei Radio Rheinwelle zur Literatursendung von Dostojewskis Erben, der Autorengruppe des Wiesbadener Literaturhauses. Am Mikrofon Ulrike Keding. Istanbul im Zeichen der Literatur, das ist unser Thema heute. Das Zentrum für junge Literatur Darmstadt bildet Schriftsteller fort. Im Rahmen eines Seminars sind 10 Autoren nach Istanbul gereist, darunter meine Person und unser heutiger Gast, Friederike Winterhagen. Von Beruf Grafikdesignerin schreibt sie inzwischen Prosa. Hallo Friederike.
Guten Tag.
Friederike, warum fährt denn deiner Meinung nach das Zentrum Junge Literatur Darmstadt unter der Leitung des Schriftstellers Kurt Drawert an einen so exotischen Ort wie Istanbul? Was sind die Ziele dieses literarischen Lehrgangs?
Ja, das muss man natürlich von zwei Seiten sehen. Einmal natürlich ein ganz praktischer Grund. Kurt Drawert hat ein 9-monatiges Stipendium vom Goethe-Institut in einem wunderschönen Ort, und zwar am Bosporus in Tarabia, wo es ein Kulturinstitut, ein deutsches Kulturinstitut gibt seit einiger Zeit, vergleichbar mit der Villa Massimo in Italien. Und da er ja diese Literaturwerkstatt anleitet, hatte er den Vorschlag gemacht, warum wir nicht Einzelseminare dann in Istanbul stattfinden lassen sollten, also in Tarabia. Und das ist bei uns allen auf Begeisterung gestoßen. Das heißt, wir sind dann im Oktober 2014 das erste Mal in einer kleinen Gruppe in Istanbul gewesen. Und jetzt zum zweiten Teil der Antwort, warum fährt man an einen anderen Ort, um zu schreiben? Weil das andere oder das Fremde natürlich immer eine große Inspiration ist. Und das aus dem eigenen Bezügen hinaustreten, manchmal reicht es ja schon, um Inspiration zu finden, wenn man ins Café nebenan geht. Also einfach rausgehen. Und das kann man steigern. Und je fremder die Kultur ist und die Eindrücke, die man im Fremden bekommt, desto inspirierender kann sich sowas auswirken. Weil man neu sehen muss, neu denken muss, neu fühlen muss und alles das, was einem bisher vielleicht vertraut erschien, in Frage stellen kann, darf und muss. Und da so entsteht meines Erachtens auch ein neuer Blick, auch ein literarischer Blick.
Mhm. Friederike hat uns eine kurze Impression von der türkischen 17-Millionen-Großstadt mitgebracht, die trotz allem Wirbel auch idyllisch, wie du ja selbst schon gesagt hast, am Bosporus gelegen ist. Die Autorin wird jetzt uns ihre Kurzgeschichte verlesen.
Dazu muss ich kurz was sagen. Und zwar ist die ist noch ganz frisch. Die ist noch warm wie frisches Brot. Ich habe da heute noch dran gesessen. Und ich lese das jetzt zum ersten Mal, auch nur einen Anfang davon. Wie gesagt, für mich ist das auch jetzt ganz spannend. Und ja, mal schauen, wie das sich anfühlt, auch für den Autoren selbst. Ich habe die Geschichte genannt Transit Istanbul. Und ich habe vor, eine kleine Reihe zu machen. Das wäre jetzt Transit Istanbul 2. Sie dachte an die Augen des Taxifahrers, an die Müdigkeit unter den buschigen Brauen, die Unruhe in seinem Blick. An der Halterung des Rückspiegels hatte seine Gebetskette gependelt. Blaue Glasperlen mit angedeuteten Augen. Augen von Fatima, Tochter des Propheten. Der Nachmittagsverkehr hatte sich auf der Schnellstraße zum Flughafen immer mehr verdichtet. Irgendwann ging nichts mehr, um sie herum nur noch Stillstand und mittendrin eine wachsende Unruhe. Der Asphalt schien sich unter den heiß gelaufenen Motoren aufzublähen, die Markierungslinien begannen wie unter einem flimmernden Schleier zu tanzen, angefeuert von einem Konzert von Hupen, dazu das Klagen schleifender Kupplungen, das Kreischen von Keilriemen. Eine Wut, die sich zusammensetzte aus Fluch und Verzweiflung und die durch die Karosserie des alten Fiat bis zu ihnen hineindrang. Abrupt bremste der Wagen ab, wohl schon zum 100. Male. Die Gebetskette schwang hin und her. Möge Fatimas Blick ihn beschützen. Ja, möge sie ihn beschützen vor der Unruhe dieser Stadt, vor der Unruhe seiner Fahrgäste, vor ihrer eigenen Unruhe. Sie hatte die ganze Zeit vornübergebeugt im Spalt zwischen den Vordersitzen gehockt und durch die Frontscheibe auf die Fahrbahn gestarrt, als könne sie mit ihrer Ungeduld eine Spur durch den Asphalt brennen. Aber ein Stau war ein Stau, da ließ sich nichts machen. Zwischen den schütteren Haaren des Fahrers glitzerten feine Schweißperlen. Seine Gesichtsfarbe war fahl, wie der staubige Mittagshimmel über den endlosen Häusermeeren der Stadt. Sie nahm den brackigen Dunst wahr, den die Kleider und die Haut des Mannes verströmten. Möge Fatima ihn beschützen. Sie lehnte sich zurück, sank in den fleckigen, abgenutzten Velourstoff der Rückbank und blickte aus dem Seitenfenster. Das hier ließ sich nicht bezwingen. Alles dem Schicksal überlassen. Den alten Mann vorne am Steuer, sich selbst und auch Heinrich Schlüter, der möglicherweise schon gelandet war und sie jetzt überall suchte. Hauptsache, er verließe den Flughafen nicht auf eigene Faust. Aber selbst wenn. Es war nicht so, dass sie Schlüter nicht hätte leiden können, aber es war anstrengend, mit ihm zusammen zu sein, denn er nahm es vieles nicht wahr, was um ihn herum geschah. Neue Situationen überforderten ihn, er war unfähig, sich anzupassen, und ohne ihre Hilfe würde er vermutlich innerhalb weniger Stunden in dieser gewaltigen Stadt verloren gehen. Ja, selbst wenn. Ihre Macht war begrenzt. Sie wollte loslassen, sie musste loslassen. Sie fühlte es und es fühlte sich gut an. Es fühlte sich an wie eine warme Wolke, die sich in ihrem Bauch ausbreitete, eine Erinnerung an früher, als sie ein Kind war und alles ertrug, solange die Eltern bei ihr waren. Loslassen, vertrauen, das war's. Loslassen und sich dieser Stadt hingeben. Dann käme auch sie vielleicht irgendwann hier an. Das Taxi hielt auf einer der Fahrspuren vor dem Ankunftsterminal. Das Chaos war vollkommen. Sämtliche Spuren waren blockiert und trotzdem bewegte sich überall etwas, ein anhaltendes Kommen und Gehen. Wo etwas Raum entstand, füllte er sich wieder. Hinter ihnen hupten andere Fahrer, vor ihnen sprang ein Polizist zwischen den Fahrspuren herum, fuchtelte mit den Armen und entlud seine Wut mit einer Trillerpfeife, die mit ihm verwachsen zu sein schien. Die Uniform, die er trug, saß schlecht, so dass er darin vollkommen lächerlich aussah. Es war eine Demütigung, fast tat er ihr leid. Er kam auf sie zu, das Pfeifen wurde schriller. Der Fahrer kurbelte die Scheibe herunter und rief dem Beamten etwas zu, dann drehte er sich zu ihr und nannte den Fahrpreis. Sie zahlte ihm fast das Doppelte der vereinbarten Summe. Sie tat es so schnell, dass er nicht protestieren konnte. Es war ihre Abbitte. Abbitte für das Aufbegehren gegen das Schicksal. Dann sprang sie aus dem Wagen und der alte Mann fuhr wieder an. Niemand konnte wissen, seit wie vielen Stunden, Tagen, seit wie vielen Jahren er schon durch diese Stadt fuhr. Und niemand konnte wissen, wann es die letzte Fahrt sein würde. Über ihr in der Ankunftshalle wechselten die Anzeigen auf der Infotafel. Es war nicht leicht, einen der Flüge im Auge zu behalten, erst recht nicht, wenn man wie sie kurzsichtig war. Ständig veränderten sich die Positionen und auch die Sprachen wechselten viel zu schnell. Türkisch, Englisch, Türkisch, Uhrzeit, Flugnummer, landed, scheduled, delayed, Baku, Teheran, Vienna, Damaskus, irgendwo dazwischen Berlin. Die Zeile verschwand wieder, Tunis, Sanaa, Rome. Im Grunde war es egal, woher man kam. Es kam nur darauf an, wo man hin wollte. Wenn einer weiter wollte, nach Syrien, in den Irak, ging es erst einmal hier entlang. Heute Morgen im Internet der Bericht über einen Jungen aus Niedersachsen. Was passiert, wenn sich einer radikalisiert? Wie sieht ein Pizzabote aus, der es nicht mehr aushält, sich selbst nicht mehr erträgt? Einer von vielen. Vor ein paar Wochen war er hier. Hätte sie ihn gesehen? Wer erkennt wen? Später bekennt er sich. Ein Video im Internet und 20 Tote in einem Vorort von Mosul. Man spekuliert aus Paradies, schafft die Hölle auf Erden. Und hier muss man durch. Am anderen Ort wartet das andere Ich. Man vergisst den eigenen Namen, merkt sich die Namen von drei Istanbuler Sehenswürdigkeiten, den Namen eines Hostels und steckt den Lonely Planet ins Gepäck. Gerade so, dass er bei der Einreisekontrolle dem Beamten vor die Füße fällt.
Ja, Friederike, das ist ja eine sehr schöne Impression. Jetzt muss ich dich doch gleich mal fragen, hast du denn selbst im Stau gesteckt im Taxi?
Nicht so, aber das war vorstellbar. Wir sind meistens ja nachts irgendwie angereist und abgefahren. Aber ich glaube, ich habe einfach Glück gehabt. Ich habe aber gesehen, dass da jede Menge Verkehr möglich ist in Istanbul.
Also tatsächlich, ich habe es selbst erlebt. Ich bin nämlich zu spät von der Innenstadt abgefahren und habe in einem Riesenstau gesteckt, sodass ich mich sehr gut in deine Geschichte hineinversetzen kann, weil es ist ja wirklich eine brodelnde Metropole und nicht Wiesbaden und nicht Darmstadt. Und man muss eigentlich immer eine halbe Stunde oder eher eine Stunde mehr einplanen. Deine Geschichte hat ja eine Stimmung, die erinnert mich tatsächlich an Orhan Pamuk, den türkischen Literatur-Nobelpreisträger, der ja sehr viel über Istanbul geschrieben hat. Und er schildert auch seitenlang den Hüsyn, also das Lebensgefühl der Melancholie, so könnte man das übersetzen, der Istanbuler. Nun beschreibst du ja auch eine Situation, die am Rande des Nervenzusammenbruchs ist. Teilst du seine Meinung, dass Istanbul eine düstere Stimmung ausstrahlt?
Düster? Nein. Und ich glaube auch nicht, dass Orhan Pamuk von düster gesprochen hat. Er hat sehr bewusst das Wort melancholisch benutzt. Und melancholisch ist nicht düster. Melancholisch ist auch etwas sehr Schönes. Und ich denke, Istanbul ist geprägt von der Geschichte und dem Wissen um seine Endlichkeit. Diese Bedrohung eines weiteren Erdbebens ist permanent da. Man kann eigentlich jeden Moment damit rechnen. Das kann man nur ertragen, indem man es ein Stück weit verdrängt und feiert. Und das Leben eigentlich auch feiert. Also diese Melancholie ist eine Mischung aus Lebenswille und dem Wissen, dass es jederzeit vorbei sein kann. Und ich glaube, daraus ergibt sich diese Stimmung, diese Spannung und auch, ich finde es eigentlich was Wunderschönes, weil es was auch Lebensbejahendes gleichzeitig hat, eben im Angesicht des nahenden Untergangs.
Also des nahenden Untergangs. Erdbeben haben wir ja gerade in Nepal. In Istanbul habe ich persönlich nicht so viel davon gehört, dass das derart drohen würde. Kannst du das konkreter ausführen?
Na gut, ich bin jetzt nicht Experte dafür, aber ich hatte doch einiges gelesen und die Stadt hat, glaube ich, über 13 Millionen Einwohner mittlerweile. Das ist überhaupt nicht mehr überschaubar. Dies ist auch alles nicht so gebaut, dass es erdbebensicher wäre. Und man rechnet mit einem Erdbeben, das steht an, das hat 7,0 auf der Richterskala. Und zwar in unmittelbarer Nähe der Stadt. Man kann sich dann ausdenken, was da mit Gasleitungen, mit Wasserversorgung und mit Stadtvierteln insgesamt mit den Leuten passiert und wie lange das dauern wird, um zu den Leuten zu kommen. Ich denke, das wird unvorstellbar und man kann solche Gedanken gar nicht zu Ende denken. Und dieses Gefühl, ich glaube, das trägt, aber also wenn man dort lebt, hat man das. Dann weiß man, man spricht dort vom Es. Man spricht Es kommt. Man spricht es nicht aus, man sagt Es.
Und du hast Menschen getroffen, die darüber dir ihr Herz ausgeschüttet haben?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe das nur gelesen.
Okay.
Ich würde mich fast nicht trauen, darüber zu sprechen. Okay. Von S.
Wobei Istanbul ja auch einem anderen symbolischen Erdbeben ausgesetzt ist, sage ich jetzt mal, weil es sehr viele Flüchtlinge aufnimmt, vor allem aus Syrien. Hast du da Erfahrungen gehabt mit Flüchtlingen oder mit Menschen,
Nein.
die betteln?
Ja, natürlich. Man sieht unglaubliche Armut. Ich habe kleine Jungs bei Rot noch über die Straße huschen sehen, um irgendwelche Kippen aufzusammeln. Oder ein Mädchen, was sich von der Mutter, die bettelnd auf der Straße sitzt, losmacht, um beim Händler zu fragen, ob sie nicht vielleicht doch was zu essen von ihm bekommt, der sie dann abwimmelt. Das sind herzzerbrechende Momente. Ein großer Teil dieser Leute wird sicherlich auch aus Syrien kommen und ja, dort gestrandet sein.
Ich möchte nochmal zurückkommen darauf, dass du gesagt hast, Melancholie ist keine Düsternis, sondern etwas Schönes. Was war denn diese melancholische Schönheit, die Istanbul auf dich ausgestrahlt hat? Kannst du das an einer Landschaft oder an einem Gebäude so einfach festmachen oder an einem Erlebnis?
Vielleicht würde ich jetzt stellvertretend wie dieses Gefühl einen Blick nehmen und das wäre sicherlich das Wasser, der Bosporus mit den Schiffen, das Kommen und Gehen, dieser Durchgang zur Welt, von der Welt, durch die Welt, in die Welt. Darüber diese weich geschwungenen Hügel, die bebaut sind und auf deren Kuppen die Moscheen stehen, im Dunst mit ihren hohen spitzen Türmen und dieses Pulsieren der Stadt und darüber dann der Ruf des Muezzin, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, so schön ist das.
Wobei Melancholie ja eigentlich Trauer ist. Was man könnte ja auch zu diesem Panorama über den Bosporus sagen, das ist wunderschön.
Ja, aber es ist eben nicht dieses dieser Jubelschrei und auch nicht diese Gefälligkeit und die Süße, die zum Beispiel an Gardasee, das ist auch hübsch, ja. Aber da ist alles ordentlich und da braucht man sich nicht, wobei ich ausgerechnet am Gardasee ein kleines Erdbeben erlebt habe, muss ich sagen, aber das war eigentlich jetzt mehr am Rande. Nein, aber da ist alles eben nicht eindimensional schön, sondern das Schöne ist immer gepaart mit dem Schrecklichen. Und deswegen auch gerade die Frage mit den syrischen Flüchtlingen. Istanbul vereint das Schreckliche mit dem Wunderschönen. Und das macht dies, schafft diese Spannung und das macht diese Stadt so, so lebendig und so echt und auch so berührend.
Friederike, du hast mit deiner Familie 5 Jahre in Dubai gelebt. Und zwar von 2007 bis 2012.
Ja, das ist richtig.
Worin siehst du Unterschiede im Alltag von Istanbul und Dubai?
Der Alltag in Istanbul fehlt mir natürlich. Insofern kann ich die Frage eigentlich nicht beantworten. Was ich feststelle, ist, dass Istanbul natürlich muslimisch geprägt ist und da viele Dinge mir vertraut sind und doch ist es ein vollkommen anderes Land. Und ich meine, Dubai ist dadurch geprägt, dass es aus lauter Ausländern besteht, muss man sagen. Es gibt ja nur 10% oder noch weniger Emiratis in dem Land. Und dadurch ist es ein extrem internationaler Ort, ein Ort der Globalisierung, kann man sagen. Und gut, jeder weiß, dass Dubai glänzt und glitzert und schwelgt und Geld spielt keine Rolle, jedenfalls nicht für die Leute, die das demonstrieren und zeigen. Und
also du fandst Istanbul fast islamischer im Erscheinungsbild im Alltag, zum Beispiel
ja,
wie die
wird
Frauen gehen, auf den Straßen sich bewegen.
Die Frauen in Istanbul, die türkischen Frauen sind ja schon sehr unterschiedlich. Also da sieht man ja auch wirklich alles von sehr traditionell, verschleiert und mit Kopftuch bis hin zu ganz modern. Also ich habe in der Bäckerei eine Frau durchgehen sehen, die hatte kurze Hosen an und Bauch blitzte auch ein bisschen raus, die sah sehr hübsch aus, war auch eindeutig eine Türkin und kurz darauf kam dann halt eine Frau mit Kopftuch rein und mit langem Gewand. Und das lebt in Dubai, besteht das so nebeneinander. Entschuldigung, in Istanbul besteht das nebeneinander.
Und in Dubai?
In Dubai nicht so sehr unter den emiratischen Frauen. Also die emiratischen Frauen laufen nicht öffentlich mit Bauch frei und kurzen Hosen herum. Da sieht man viele Frauen, die das tun, aber es sind eben keine Emiratis. Das ist der Unterschied. In der Türkei sind es türkische Frauen, die unterschiedlich unterwegs sind. Und in Dubai ist da eine gewisse Einheitlichkeit.
Wie zeigen die sich im
Straßen? Die zeigen sich, die emiratischen Frauen haben schwarze, lange Abayas an, diese schwarzen Gewänder. Mit der Verhüllung gehen sie unterschiedlich um. Manche haben nur so eine schwarze Kopfbedeckung und haben das Gesicht frei, sind dann unglaublich aufwendig geschminkt, oftmals wunderschöne Frauen, sehr, sehr stolz, die dann, wenn sie durch die Malls oder sonst wo in der Öffentlichkeit einherschreiten, so viel Stil haben, dass man sich eigentlich wünscht, man müsste sich nicht den Touristen zuordnen, die dann rot gebrannt wie Hummer mit irgendwelchen zu engen Jeans oder gar Flipflops durch die Mall latschen, dann denkt man, ja, also da weiß man schon, wo der Stil eigentlich zu verorten ist. Das sieht schon viel besser aus. Und da gibt es natürlich auch andererseits wieder Frauen, die so verschleiert sind, dass selbst das Gesicht vollkommen verhüllt ist und die Handschuhe, die schwarze Handschuhe tragen. Und für mich persönlich ist das zu viel. Ich finde das nicht so schön.
Wie bewegst du dich denn in so einem Land? Du hast dich ja dem Thema gestellt, die Heimat in der Fremde, in Form von Vorträgen und vielleicht auch deinen Schriften. Mhm. Was meinst du damit konkret?
Heimat im Fremden. So habe ich diesen Vortrag genannt. Den habe ich zwischen 2012 und 2013 geschrieben und jetzt auch schon mehrere Male gehalten. Darin nehme ich sehr stark Bezug auch auf mein eigenes Lebensgefühl. Ich bin als Kind immer schon im Fremden gewesen und aufgewachsen. Ich bin auch viel in muslimischen Ländern gewesen. Ich bin Habe auf die Kulturen gewechselt, war nie länger als 2 Jahre an einem Ort.
Und wie fühlst du dich als Europäerin in muslimischen Ländern, wo die Frauen verschleiert umhergehen?
Ich fühle mich eigentlich, und deswegen auch dieser Titel Heimat im Fremden, ich fühle mich zu Hause, wenn ich nicht zu Hause bin. Ja, das ist, wie gesagt, der ganze Vortrag, der sich damit befasst, aber vielleicht kann man es auf diese einfache Formel bringen. Ich bin es gewohnt, nicht gleich zu sein oder erkannt zu werden als etwas Fremdes. Für mich ist das ein vertrautes Gefühl und insofern auch eine Sehnsucht. Ich mag dieses Gefühl, fremd zu sein und trotzdem willkommen geheißen zu werden. Und das ist natürlich eine Bedingung und deswegen kann man das auch nicht einfach übertragen auf jeden, der sich in die Fremde begibt, wenn er nicht willkommen geheißen wird, wenn er nicht freundlich behandelt wird oder wenn er soziale Schwierigkeiten hat, dann wird sich das ganz anders anfühlen als für mich. Aber ich war privilegiert, bin privilegiert und für mich ist das im Fremdensein auch immer ein Gewinn, ein Zugewinn gewesen, den ich sehr liebe und schätze.
Du hast dich sowohl in Istanbul wie auch in Dubai willkommen gefühlt.
Ja, sehr.
Auch wenn du nicht Kopftuch oder Schleier getragen hast.
Ja,
war kein Problem.
Ich habe ganz selten die Erfahrung gemacht in arabischen Ländern von wirklicher massiver Ablehnung. Aber auch das wieder in einem Kontext, der eingebettet war, wo eben auch wiederum andere Leute um mich herum, also das war jetzt konkret Jordanien, eigentlich ein unglaublich freundliches Land, was ich wunderschön finde und auch sehr geliebt habe, diesen Aufenthalt. Aber da war es eingebettet, diese wenigen Male, wo ich angefeindet wurde, von Leuten, die mich wiederum sehr freundlich aufgenommen haben. Wir haben wunderschöne Begegnungen gehabt. Aber da ist mir das zum ersten Mal widerfahren, dass ich gemerkt habe, dass man als westliche Frau an manchen Stellen, wenn man sich dann rausnimmt, was zu sagen, bestraft wird sozusagen. Ja, also man wird dann in den Senkel gestellt und das hatte ich eben bisher eigentlich nie erfahren müssen.
Und hat dich deine Zeit in Dubai zu einem Werk inspiriert?
Das werde ich oft gefragt, denn ich habe ja in Dubai ein Buch geschrieben tatsächlich. Und dieses Buch spielt interessanterweise in Frankfurt, München und Paris. Und da kommt nicht einmal ein arabischer Raum vor. Ich werde oft gefragt, wie das kommt. Und ich denke, dass ich, dass Dubai oder die arabische Welt irgendwann auftauchen wird in meiner Literatur. Die ist ja da, das ist ja in mir. Und dieses Buch musste geschrieben werden. Da ging es für mich um philosophische Themen. Das Buch heißt Mehr als Nichts und ist mein erster Roman. Ich habe ihn 2012 dann veröffentlicht. Und wie gesagt, ich habe die Gedanken verpackt in diesem Buch, die mir wichtig waren, am Herzen gelegen haben und sicherlich auch im weitesten Sinne von Fremdheit, Verlust von Heimat gesprochen, ohne dass ich jetzt Bezug genommen habe, konkret auf meinen arabischen Wohnort, den ich damals hatte.
Worum geht's denn in dem Buch?
Es geht um eine Frau, die ihre Bezüge auflöst, komplett alles auflöst, die eigentlich gut aufgestellt war, karrieremäßig, auch in einer Ehe sich befunden hat und die feststellt, dass das auf Sand gebaut ist, dass das für sie nicht funktioniert, dass die Fragen, die sie sich stellt, dort nicht beantwortet werden und die einen Schnitt macht und sagt, ich muss hier raus. Ja.
Welche Fragen waren das, die ihr in der Ehe und in der Karriere nicht beantwortet wurden?
Ja, das müsste ich jetzt so vereinfacht sagen, aber was sind das für Fragen, die man sich stellt? Wer ist man selbst? Was will man für sich selber? Was macht eigentlich das eigene oder was steht für die eigenen Bedürfnisse? Und wie weit passt man sich an und fängt auch an, vielleicht Lügen nachzugeben, weil es Common Sense ist? Und ja, das ist jetzt alles ein bisschen vereinfacht gesagt. Also in dem Buch habe ich es versucht, anders auszudrücken und dem mehr Raum zu geben, auch diesen Fragen.
Und diese Frau, die also, sagen wir mal, etabliert im klassischen Sinne ist, die eine Ehe, die Kinder hat und Ich weiß nicht, glaube auch
eine. Kinder hat sie nicht. Das macht die Sache einfacher.
Ja. Also keine Kinder, aber angekommen in Ehe, also äußerlich angekommen in Ehe und Beruf. Was hat sie denn für einen Beruf gehabt?
Sie war Werbetexterin. Ich habe sie in der Werbung verortet. Das war dann für mich ein Heimspiel sozusagen.
Und zeigt sich dann der Bruch? Wie zeigt sich dann der Lebensbruch dieser Frau? Oder sagen wir mal diese Wende konkret?
Sie lässt sich scheiden von ihrem Mann. Sie steigt aus der Agenturszene aus. Sie bezieht eine vollkommen leere große Wohnung in Frankfurt und findet dann einen Job, mehr oder weniger durch Zufall, in einer Kneipe. Und diese Kneipe wird geführt von einem Mann, der ähnlich wie sie auch auf der Wartebank des Lebens steht. Also der eigentlich ganz unter seinem Niveau sich dort befindet. Das ist mal ein Anwärter für einen Sternekoch gewesen und der führt halt jetzt diese Kneipe, weil er auch nicht so recht weiß, wohin mit sich. Es ist so ein bisschen so eine Arche Noah, diese Kneipe. Es sind noch ein paar andere Figuren, die da auftauchen. Es ist ein bisschen was wie eine Familie, die aber natürlich auch wieder auseinanderdriftet, denn es ist keine Familie. Und trotzdem gibt man sich was und gibt sich was mit auf den Weg. Und das ist das, was auch die Hoffnung dieses Buches, glaube ich, ausmacht. Die Leute nehmen Bezug, letztlich nehmen sie dann Bezug aufeinander. Es fällt ihr sehr schwer, sie hat Schwierigkeiten, Bezug zu nehmen auf andere, lernt es aber dort und kommt, glaube ich, ohne dass ich jetzt ein konkretes Happy End geschrieben habe, sie geht in etwas Offenes hinein und ich glaube, der Leser darf auch mit einer kleinen Hoffnung oder mit einer großen Hoffnung das Buch zuklappen.
Gut, also wer dieses Buch lesen möchte, Friederike Winterhager hat das Buch Mehr als nichts geschrieben und man kann es im Amazon und im Internet unter Amazon erwerben. Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu unserer Literatursendung der Wiesbadener Autorengruppe Dostojewskis Erben. Im Studio die Schriftstellerin Friederike Winterhager. Sie hat 5 Jahre in Dubai gelebt und in dieser Zeit ihren Roman Mehr als nichts geschrieben. Diesen Roman hat sie im eigenen Verlag herausgebracht. Als gelernte Grafikerin konnte sie ihr eigenes Layout natürlich sehr gut durchführen. Das Buch hat 356 Seiten und ist über Amazon zu erwerben. Friederike, was war das denn für eine Erfahrung für dich, ein solches Buch selbst zu verlegen?
Ja, wie kommt man dazu, das erste Buch zu schreiben? Natürlich mag man erstmal gerne schreiben. Das geht aber vielen Leuten so. Und ich glaube, dass auch sehr viele Menschen, das höre ich immer wieder, diesen Traum haben, ach, ich würde so gern auch mal ein Buch schreiben. Und ich dachte, ja, auch ich habe diesen Traum zu schreiben. Und es kam mir vor wie ja, etwas, was ich in diesem Leben einfach gemacht haben wollte, wie so eine Initialzündung. Wenn ich das erste Buch geschrieben habe, dann kann ich mich zurücklehnen, nicht in dem Sinne, dass ich jetzt faul bin und aufhöre, sondern dann habe ich das schon mal. Und von da kann ich weitermachen. Dann ist wie ein Bann gebrochen. Und ich wusste, ach so, ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte dazu. Ich wollte dieses Buch schreiben. Das wusste ich. Ich will jetzt ein Buch schreiben. Und ich war dann im Urlaub. Wir waren in Amerika, haben eine große Tour gemacht dorthin. Wir flogen nach Denver und ich hatte vorher gegoogelt. Ich wusste, in Denver gibt es eine schöne Buchhandlung. Das war unser erster Weg, abends direkt vom Hotel in diese Buchhandlung. Und da habe ich gestöbert und ich weiß auch nicht, das ist ja immer so, die Dinge kommen zu einem, wenn man sie sucht. Ich griff also ins Regal und zog ein Buch heraus, ein kleines Buch von Walter Mosley hieß das. Und da stand drauf der Titel This Year You Will Write Your Novel. Also dieses Jahr schreibst du dein Buch. Und da dachte ich, das kaufe ich jetzt, das Buch. Und das habe ich dann in der Nacht noch durchgelesen. Man hat ja einen Jetlag, man ist nicht man schläft sowieso nicht. Und habe am nächsten Tag schon auf der Fahrt im Auto angefangen, meinen Plot einfach zu schreiben. Und ich war nach dem Urlaub, das waren dann 3 Wochen, hatte ich meinen Plot stehen. Ich habe dann immer im Auto auf diesen langen Strecken über Land, Füße vorne aufs Armaturenbrett und habe in meine Notizen reingeschrieben. Also der Plot stand nach 3 Wochen. Und dann waren wir jetzt zurück in Dubai. Und dann habe ich nochmal 9 Monate, wirklich wie Schwangerschaft war das, ich habe mich da an die Zeiten gehalten, habe ich dann im Grunde genommen die Urversion des Buches fertig gehabt. Mhm. Ich habe einfach durchgezogen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt aufhöre, wenn ich unterbreche, klappt das nicht, dann schaffe ich das nicht. Ich muss das jetzt durchziehen. Und so habe ich das gemacht.
Ja, so ein Buch, das verlangt natürlich auch Durchhaltungswillen. Zuerst hast du jedoch Verlage und Agenten kontaktiert. Wie ist es dir dabei ergangen?
Gut, ich hatte das Buch dann, das hat dann noch mal eine Weile gedauert. Also ich habe jetzt diese 9 Monate, das war die Urfassung. Dann habe ich angefangen mit der Feinarbeit. Das hat noch mal 2 Jahre gedauert. Das muss man dazu sagen. Also das Buch stand nicht nach 9 Monaten, so wie es jetzt da ist. Und als ich dann soweit war, mutig genug, das Buch rund genug fand, um es vorzustellen. Ich hatte dann Kontakt auch zu einem großen Verlag in Frankfurt und eine Bekannte dort. Und das war allerdings 2000 und wann war das? 2011
oder
ja, wahrscheinlich. Ja, 9, 11, 10, genau, 10, 11, ja, wo ich ihr das zeigte. Und sie, das war eine Phase, da ging es dem Buchhandel sehr schlecht. Und sie las das, gab es dann direkt weiter an die Literaturabteilung. Sie selbst war in der Unterhaltung und sagte, für uns ist das nichts, also ist nichts für den Strand. Das gebe ich mal gleich an meine Kollegin aus der Literatur weiter. Die hat es auch wohlwollend gelesen, sagten, finden wir prima, aber als unbekannte Autorin in unserer heutigen Zeit, jetzt wie wir gerade unterwegs sind, wir haben vollkommenen Einkaufsstopp, also wir kriegen dich nicht unter, das geht nicht. Vor allen Dingen, das verspricht jetzt auch nicht den großen reißenden Absatz. Das ist eben kein Publikumsrenner, dafür ist das zu anspruchsvoll. Damit konnte ich aber im Prinzip gut leben. Und dann hat man mir mehrere Agenten genannt, die das weitergeben würden, weiterreichen würden an Verlage. Und diese Agenten haben auch alle mein Buch insofern sehr wohlwollend aufgenommen, als eigentlich alle durch die Bank gesagt haben, nachdem ich das Exposé geschickt hatte, sie hätten gern das ganze Buch. Das fand ich schon ein großes Kompliment. Und in den Zeiten, in denen das eben schwierig war, ein Buch an den Markt zu bringen, war mir das als Anfänger im Grunde genommen schon genug. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach wissen, ob ich schreiben kann und ob das ernst genommen wird. Und ich hatte mein Ja bekommen, auch ohne den Verlag dazu. Und dann habe ich, als ich zurückkam aus Dubai nach Frankfurt zurückzog, beschlossen, also das Buch muss einfach, ich will das in der Hand halten, ich möchte das abschließen, ich möchte das Freunden geben können, ich möchte sagen können, man kann es kaufen, ich mache das jetzt selber. Und so kam es dazu, dass ich das dann selbst veröffentlicht habe. Das heißt nicht, dass ein Traum nicht besteht und bestehen bleibt, auch sowohl für dieses Buch als natürlich für sämtliche folgenden Bücher, die ich in Arbeit habe, einen klassischen Verlag auch einmal zu finden. Also ich finde das zwar auch sehr interessant, was da passiert jetzt mit der Selbstveröffentlichung von viele Leute gehen ins Internet, viele machen es selber. Ich denke, das ist ein Weg.
Und wie war der Absatz von deinem selbstverlegten Buch?
Das ist ganz schwierig. Da gehört sicherlich auch eine ganz andere Energie dazu, was das Marketing angeht. Und die habe ich tatsächlich nicht aufgebracht. Oh, vielleicht auch, weil ich da gar nicht so interessiert bin. Mir ging das beim Schreiben bisher nie so sehr um den wirtschaftlichen Erfolg. Ich bin immer wieder froh und zufrieden, wenn einer mich anschreibt und sagt, er hätte mein Buch so geliebt und es hätte irgendwas mit ihm gemacht. Dafür habe ich das geschrieben. Und
sind das dann Leute, die dich im Internet über Amazon entdeckt haben oder sind das Bekannte und Freunde, die dadurch drauf
sowohl haben? Als auch, ja. Mhm, sowohl als auch. Und diese Resonanz, das müssen gar nicht viele sein, aber Bodo Kirchhoff hat mal gesagt, wenn man Autor ist, ich meine, Bodo Kirchhoff hat sicher eine sehr große Leserschaft, meinte aber, man schreibt nur für ganz wenige Leute. Und diese wenigen Leute, für die man schreibt, kennt man im Prinzip. Und wenn einer von diesen Leuten wegbricht, verschwindet, aus welchem Grund auch immer, dann spürt man das als Autor. Und ich finde das einen sehr schönen Satz, weil ich auch das Gefühl habe, das ist so. Man sucht oder auch ich schreibe, weil ich ein Gegenüber suche, weil ich eigentlich in Kommunikation treten möchte.
Zurück nach Istanbul. Eine Kurzgeschichte hast du schon verfasst, die haben wir eben hören dürfen.
Den Anfang davon, ja.
Genau. Mhm. Und hast du Lust darauf, einen neuen Roman, der in Istanbul spielt, im eigenen Verlag zu publizieren?
Also ich werde Also ich werde sicherlich Romane weiter schreiben. Es sind mehrere Anfänge vorhanden. Ich habe ein konkretes Projekt. Das spielt nicht in Istanbul, es spielt auch wieder nicht in Dubai. Ich muss mir da vielleicht auch irgendwann mal selbst ein bisschen Schwung machen, dass ich mal in den arabischen Raum komme oder in den muslimischen Raum komme. Soweit bin ich immer noch nicht. Ich würde sagen, Istanbul im Moment kein Romanprojekt für mich, aber Kurzgeschichten. Und da würde ich gerne eine kleine Reihe machen. Ich habe ja schon erzählt, also Istanbul 1, Istanbul 2 habe ich eben den Anfang gelesen. Ich kann mir auch Istanbul 3 vorstellen. Und das wäre für mich eine runde Sache. Ich würde gerne diese Geschichte Istanbul Transit, dieses Gefühl, auch dieser Übergangsstadt, in jeder Hinsicht Übergangsstadt, in Kurzgeschichten verpacken. Und wenn
das führt uns wieder zum Fortbildungsseminar des Jungzentrums der Literatur Darmstadt zurück, weil der Kurt Drawart, der Leiter, will ja ein Istanbul-Buch veröffentlichen, hat schon eins veröffentlicht mit Lyrik und auch mit Prosatexten. Gibt es da schon einen Verlag? Kannst du uns da was erzählen? Oder gibt es da Pläne, wie das zur Veröffentlichung kommt?
Da ist Kurt Drawart, glaube ich, dran. Und welchen Verlag er da konkret für uns gewinnen kann, steht aber noch nicht fest. Ich glaube, ja, Beck war im Gespräch, der Poetenladen ist im Gespräch.
Und nochmal zurück zu deinem Verlag. Du hast ja nun schon mal einen mit ISBN-Nummer und allem drum und dran. Das kannst du dir nicht vorstellen, dass du deine eigenen Kurzgeschichten zusammen mit denen der anderen Autoren aus dem Zentrum verlegst?
Ich habe das jetzt ja nicht im Verlag, also es gibt keinen Verlag in dem Sinne, sondern das ist ja Books on Demand, das heißt, ich bin das selber.
Ach so.
Ja, das bin ich selber. Das ist jetzt nicht ein,
okay,
ein Verlag.
Ja, ja. Books on Demand, verstehe, verstehe. Mhm. Spontanfrage, kannst du in drei Worten sagen, was dich in Istanbul am meisten beeindruckt hat?
Das ist schwierig, kann ich jetzt eigentlich
nicht sagen. Können auch so 5 oder 10 sein.
Am meisten beeindruckt. Ja, vielleicht diese Verbindung von allem, was ich auch eingangs erwähnt habe. Ich liebe sehr stark oder ich fühle mich sehr angesprochen. Und vielleicht ist Liebe auch gar nicht so verkehrt. Die Ganzheit. Ich mag Orte, die aufrichtig lebendig sind. Und wo die Ganzheit der Welt, des Lebens nicht ausgeschlossen wird. Ich komme sehr gut zurecht, auch mit dem Anblick des Abseitigen. Und nur so kann ich das Schöne ertragen, weil ich immer finde, das gehört zusammen. Und in Istanbul ist das mehr als gegeben. Da ist wirklich die ganze Welt auf einen Blick zu erfassen. Oder auch nicht zu erfassen, ja. Erfassen ist jetzt ein bisschen hochgegriffen. Natürlich ist es überhaupt nicht zu erfassen, aber sie liegt vor einem. Und es wird nichts ausgeschlossen. Und ich glaube, das ist das, was ich an Istanbul sehr, sehr liebe.
Also du meinst Istanbul, es gibt wenige Orte auf der Welt, wo Schönheit, Melancholie und
auch Schrecken.
Schrecken, Armut und Hässlichkeit oder Erdbeben und all diese Worte und was dahinter steckt, so nah beisammen liegen und so nah erfahrbar sind.
Ja, ich habe das in Indien erlebt, in Delhi, da ist das auch so. Das ist anstrengend, gleichzeitig aber für mich auch die Wahrheit dieser Welt.
Ja, liebe Friederike Winterhager, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank auch an Belinda Vogt, die für Musik und Technik verantwortlich ist. Hören Sie wieder unsere nächste Literatursendung am Freitag, den 12. Juni um 18 Uhr bei Radio Rheinwelle auf 92,5 MHz. Informationen über die Wiesbadener Autorengruppe finden Sie im Internet unter dostojewskis-erben.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende mit vielen guten Büchern. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Keding.